So, jetzt müssen Sie noch weiter mit mir vorlieb nehmen. Ich gebe dann aber fliegenden Wechsel an den Martin Schütte weiter. Kommen wir jetzt sozusagen zu einem Thema, das auch mit IPv6 zu tun hat, aber sozusagen sich ein bisschen tiefer mit der Problematik Sicherheit auseinandersetzt. Intrusion Detection ist das Thema und das Ganze passiert mit dem Intrusion Detection System Snort. Ich will Ihnen jetzt ganz kurz mal vorstellen, sozusagen, was ist denn Snort und wie sieht so ein System aus? Macht der schon wieder her? Also, das ist unsere Übersicht. Kurzvorstellung Snort, stören Sie nicht daran, dass es jetzt hier irgendwie rübergerutscht ist. Ich will Ihnen ganz kurz mal sozusagen nahebringen, was das ist, warum man das einsetzt, wie Regeln aufgebaut sind in diesem System und was sozusagen in dem Standard Snort, obwohl das IPv6 fähig ist, funktioniert und was darin eigentlich auch standardmäßig eben noch nicht funktioniert. Und da setzt dann quasi die Arbeit von Martin auf, der nämlich da jetzt was Tolles implementiert hat, was uns da weiterhilft. Was ist ein IDS, Intrusion Detection System? Sie alle kennen Firewalls wahrscheinlich. Wer weiß, was ein IDS ist? So, ohne da jetzt lesen zu müssen. Das sind doch ein paar, die es nicht wissen. Gehe ich mal von aus. Also das ist sozusagen ein System, was versucht zu erkennen, ob jetzt in unserem Netzwerk irgendwelche potenziell unerwünschten bzw. auch gefährlichen Aktivitäten stattfinden. Und das ist meistens so, dass wir das jetzt nicht unmittelbar mit einer harten Ja-Nein-Entscheidung irgendwie blocken können. Also auf einer Firewall haben wir Regeln, wo wir sagen, kommt durch, kann man nicht durchlassen. Bei so einem Intrusion Detection System sind wir uns da vielleicht noch nicht ganz so sicher. Ja, es könnte durchaus sein, dass das einfach auch nur ein abnormales Verhalten ist, was unser Netzwerk zeigt. Das wollen wir natürlich auch erkennen, aber es soll jetzt nicht dazu führen, dass jetzt automatisch irgendwie gleich mal irgendwie das ganze Netzwerk geblockt wird. Ja. Es gibt verschiedene Arten von diesen Intrusion Detection Systemen, einmal sogenannte signaturbasierte Intrusion Detection Systeme. Da gibt es dann ähnlich wie bei den Virensignaturen bestimmte Beschreibungen, die uns erlauben, irgendwie festzustellen, ob jetzt ein Verhalten in dem Netzwerk erlaubt oder erwünscht oder unerwünscht ist. Es gibt auch sogenannte Anomalieerkennungssysteme, die versuchen so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz oder mit irgendwelchen Regelmechanismen herauszufinden, was ist denn das normale Verhalten, ja, wobei eben normal auch relativ ist, und eben davon abweichendes Verhalten dann entsprechend zu klassifizieren und bekannt zu geben. Ja, und das ist sicher bei Netzen, wo, was weiß ich, mehrere Millionen Pakete pro Sekunde irgendwie über das Netzwerk gehen, sinnvoll, sowas automatisiert machen zu lassen und nicht dem armen Netzwerkadministrator einen Wireshark an die Hand zu geben und sagen, du guck mal durch, ob in unserem Netzwerk nicht irgendwas ist, was da nicht hingehört. Ja, also das kann keiner mehr wirklich händisch leisten. War vielleicht vor 20 Jahren mal möglich, als wir irgendwie Netze hatten, die mit mehr im Kilobit-Bereich irgendwie Daten übertragen haben. Ja, man kann das natürlich auch kombinieren und sozusagen, es gibt dann eben auch sozusagen Bestrebungen, sogenannte Intrusion Prevention Systeme aufzubauen, die dann eben sagen, okay, wir können ja vielleicht daraus auch gewisse Abwehrverhalten irgendwie in unser Netzwerk implementieren. Das ist aber so ein bisschen ja, fragwürdig oder beziehungsweise das ist nicht ganz uneingeschränkt zu empfehlen, weil man eben, wenn man nicht genau weiß, was man da abstellt, sich gegebenenfalls sozusagen auch selber sein Netzwerk lahmlegt, ja, und das ist dann vielleicht nicht das, was man möchte. Ja, also Firewalls, Intrusion Detection System sind zwei doch durchaus komplementäre Mechanismen, um Netzwerke sicher zu machen. Und ich glaube eben gerade sozusagen im Zusammenhang dessen, dass IPv6 ein ganz neues Protokoll ist, wo wir noch nicht so viele Erfahrungen haben, wo wir vielleicht auch noch nicht so genau wissen, wie unsere Firewall-Regeln aussehen müssen, ja, und welche Besonderheiten wir jetzt eingehen müssen, ist es sinnvoll, durchaus beide Ansätze zu wählen, eine Firewall und ein Intrusion Detection System zu kombinieren. Gerade wenn wir jetzt eben auch bestimmte Misskonfigurationen in unseren Netzwerken erkennen wollen, was interne Netzwerknutzung angeht. So, das typische IDS nutzt eben Signaturen, beziehungsweise das, was wir jetzt hier verwenden, und muss sozusagen mehrere tausend Signaturen pro eingehendes Paket prüfen. Können Sie sich vorstellen, dass das vielleicht eine ganz gehörige Aufgabe ist, die da existiert. Deswegen macht man es sozusagen für große Netzwerke manchmal so, dass man gar nicht sich jedes Paket anschaut, sondern eben hier so eine Art Sampling vornimmt und dann vielleicht sagt, okay, prinzipiellerweise will ich ja nur wissen, ob da ein Angriff ist oder nicht, und das reicht mir vielleicht, wenn ich einfach jedes 10. Paket anschaue, wenn ich jedes 100. Paket anschaue, auch dann kann ich erkennen, dass jetzt hier vielleicht sich gerade irgendwie so ein böser Wurm ausbreitet. Ja, also das sozusagen auch als Abgrenzung zur Firewall. Und man kann natürlich IDS-Systeme sozusagen mit anderen Quellen koppeln. Also es gibt durchaus Ansätze, dann auch zu sagen, okay, wir gucken uns mal die Netzwerklast an in Kombination mit der CPU-Last auf irgendeinem Server, mit der Anzahl von Prozessen, die auf diesem Server laufen und so weiter und so fort. Also da gibt es beliebige Erweiterungen. Und man hat verschiedene Arten, netzwerkbasierte, hostbasierte und verteilte IDS-Systeme. Snort ist dann eigentlich eher sowas, was in die Richtung verteiltes, netzwerkbasiertes IDS hingeht. Ja, was ist Snort? Snort, ja, der hat ein ganz lustiges Icon, ja, also, oder ein ganz lustiges Logo. Ist eines der bekanntesten und auch durchaus leistungsfähigsten Open Source Intrusion Detection Systeme, also wirklich vom Open Source Ansatz getrieben, können Sie sozusagen kostenlos herunterladen und einsetzen und wird auch sehr weit verbreitet. Ist mal irgendwie eigentlich als eine Art Sniffer-Anwendung gestartet worden, ja, 1998, noch gar nicht so lange her, von Martin Rösch in den USA entwickelt worden. Und das hat sich dann eben sehr schnell so weiterentwickelt, dass dann irgendwie Leute sagten, oh prima, sowas genau brauche ich und das möchte ich in meinem Netzwerk einsetzen. Und irgendwann hat er sich dann sozusagen im Zuge der Einsätze Dotcom-Blase dann auch selbstständig gemacht und eben gesagt, okay, ich möchte da jetzt mein Geld mitverdienen und den Support, den ich sonst immer kostenlos geleistet habe, dann eben irgendwie auf eine kommerzielle Basis zu stellen. Also man kann sich das auch entsprechend Support einkaufen für dieses Werkzeug. 2002 gab es eine neue Detection Engine für Snort, was dann eben auch möglich machte, in Gigabit-Netzwerken zu sniffen. Ich sagte ja vorhin, das ist schon relativ aufwendig, eben für jedes Paket, was reinkommt, meine ganzen Tausenden von Signaturen durchzusuchen. Also man braucht schon da relativ leistungsfähige Hardware für. Ja, und dann gab es sozusagen auch schon relativ bald experimentellen IPv6-Support ab Dezember 2002. Leider war der Support wirklich sehr minimalistisch, der führte nur dazu, dass man die Pakete an sich dekodieren kann in Snort. Gemacht haben sie damit noch gar nichts. Ja? Also sie haben nicht irgendwie die Pakete geprüft, sie haben sie einfach nur erstmal dekodiert. Und es hat dann nochmal 5 Jahre gedauert, bis dann wirklich mit Snort 2.8 dann wirklich soweit der IPv6-Support so weit gedient war, dass man sagt, okay, man kann jetzt wirklich die Regeln, die in Snort schon drin sind, eben auch für IPv6-Verkehr anwenden. Wie läuft das ab? Wir haben jetzt mehrere Stufen in so einem Snort-System. Also wir haben üblicherweise ein ja, irgendwie vorgestaltetes Element, was uns die Pakete vom Netzwerk lädt. Ja, und das kann eben zum Beispiel die libpcap sein, das kann aber auch irgendwelche anderen Tools sein, die uns die sozusagen anfallen, Pakete, die vom Netzwerk kommen, an Snort anliefern. Da ist sozusagen in der ersten Stufe ein sogenannter Paketdecoder. Der macht nichts weiter, als sozusagen diese einzelnen Bits, die wir da irgendwie von der Netzwerkkarte empfangen, wieder sozusagen zu interpretieren. Ja, also wieder zu sagen, okay, das war jetzt ein IPv4-Paket, aha, das ist ein IPv6-Paket, da kommt noch ein TCP-Header und da ist noch diese Prüfsumme drin und dann gucke ich mal, ob die Prüfsumme auch stimmt. Also all diese Sachen, das macht der Decoder und der schreibt das Ganze dann in eine Datenstruktur rein, die ich dann entsprechend nutzen und weiterverarbeiten kann. Und dann kommen sozusagen als nächste Stufe die sogenannten Präprozessoren. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil sozusagen, wenn Sie sich mal Datenverkehr angeschaut haben, dann ist das üblicherweise so, dass sozusagen ja natürlich nicht klar ist, wo in Ihrem Paket die Daten wirklich drin stehen. Oder wenn Sie sozusagen zu einer Übertragung zusammengehörige mehrere Pakete sozusagen sich anschauen, dann steckt in jedem Paket natürlich ein kleines Häppchen von den anderen Informationen drin, die da noch mit insgesamt übertragen werden müssen. Und da gibt es eben den Präprozessor, der durchsucht diese Datenstrukturen, normalisiert das zum Teil, also wenn Sie eine HTTP-Anfrage haben, dann wird die normalisiert, damit Sie dann entsprechend mit Ihren Regeln die dann auch auswerten können. Weil sonst könnte sich sozusagen so ein böser Angreifer denken, naja gut, das fülle ich irgendwie ein paar Nullen auf, hier und da und verändere das so ein bisschen, dass das irgendwie auf der Regel nicht mehr erkennbar und anwendbar ist. Das wäre schlecht. Und dafür brauchen wir diese Präprozessoren. Und dann schließt sich sozusagen die eigentliche Logik an, nämlich diese sogenannte Detection Engine, die nämlich jetzt genau sozusagen jedes Paket gegen diese vorgefertigten Regeln prüft. Also die guckt sozusagen in die Payload, in die Daten dieses IP-Pakets rein. Die interessiert jetzt eigentlich meistens weniger, ob das jetzt irgendwie ein IPv4 oder ein IPv6-Paket war, sondern die guckt eben an, Ist da jemand irgendwie, hat da jemand im Netz gesurft auf irgendwelchen Webseiten, die, was weiß ich, in der Firma eigentlich als verboten gelten oder sozusagen als möglicherweise mit Schadsoftware verseucht eingestuft sind und so weiter und so fort. Also das, da guckt man sozusagen wirklich mit diesen Regeln in diese Pakete rein. Und wenn wir da was gefunden haben, was uns interessiert, ja, oder von dem wir glauben, dass das jetzt irgendwie da nicht hingehört oder dass irgendwas entsprechend uns aufgefallen wäre, dann können jetzt sozusagen sogenannte Alerts erzeugt werden, die dann entsprechend wieder anderen Applikationen weiter zur Verfügung gestellt werden. Und da unterstützt Snort eine ganze Reihe von verschiedenen Ausgabeformaten. Man kann es auch direkt in eine Datenbank reinschreiben. Man hat nur sozusagen versucht, das auch eben auf hohe Geschwindigkeit zu optimieren, dass, weil es eben jetzt, was weiß ich, mehrere tausend Alerts pro Sekunde anfallen, jetzt nicht unsere Datenbank plötzlich das Problem hat, die alle gar nicht schnell genug speichern zu können. Wie sehen so die Snort-Regeln aus? Ich will jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Wichtig ist, die sind sozusagen aus zwei Sektionen aufgebaut. Da gibt es den sogenannten Header und die Options. Und in dem Header wird quasi angezeigt, was ist denn jetzt sozusagen, was passiert denn nur, was sozusagen, wie stufen wir das ein, wenn solch eine Regel zutreffen sollte. Ja? Ist das eine Aktion, die jetzt wirklich sozusagen einen Alarm auslöst? Ist das was ganz, ganz doll Kritisches? Ja? Oder ist es vielleicht was, was wir uns nur merken für den Fall, dass wir irgendwann später nochmal in unsere Logs reinschauen wollen, um rauszukriegen, was war denn da los zu diesem Datum, ja, oder was ist denn da passiert? Dann müssen wir sozusagen festlegen, auf welches Protokoll wir jetzt hier irgendwie in unserer Regel matchen. Ist das ein IP oder eben auch sozusagen schon ein höheres Protokoll, was hier irgendwie eingegeben werden muss? Und hier fällt auf, es gibt keine Regel für IPv6. Ja, wir können nur generell unterscheiden zwischen IP-Paketen, TCP, UDP und ICMP-Paketen. Okay, prinzipiell ist es aber möglich, hier auch IPv6-Adressen zu spezifizieren, sehen wir ja hier, das geht. Ja, wir legen dann noch weiterhin die Quell- und Zielports fest, die jetzt für diese Regel gelten sollen. Und man kann natürlich hier auch Variablen verwenden, das ist insofern günstig, wenn ich mein Snort-System konfigurieren möchte, wo ich sage, was weiß ich, da möchte ich ja vielleicht meine lokale Netzwerkadresse hier irgendwie eintragen können. Das kann ich über Variablen tun, ohne dass ich jetzt alle 20.000 Regeln, die da vielleicht im Snort-System drin sind, irgendwie einzeln anfassen muss. Und hier unten sehen wir mal so eine Regel. Also wir haben jetzt hier eine Alert-Regel erzeugt für IP und hier ist sozusagen unser lokales Netzwerk angegeben auf Port 23. Und wenn da sozusagen eine ausgehende Verbindung ist, dann würde jetzt hier ein entsprechender Alarm erzeugt werden. Ja, das ist eine relativ sinnfreie Regel. In den Options steht jetzt sozusagen drin, was jetzt hier genau geprüft werden soll. Die Options selber, die sind jetzt in der Regel durch so eine Klammer von diesem Regelkopf abgetrennt. Und ich kann jetzt mehrere Optionen angeben, die trenne ich dann jeweils durch so ein Semikolon ab. Und dann habe ich sozusagen die Schlüsselwörter und die eigentlichen Angaben dazu sind dann ihrerseits nochmal durch Doppelpunkt getrennt. Da gibt es verschiedene Kategorien, sind vielleicht jetzt hier auch nicht so wahnsinnig wichtig. Gehe die vielleicht mal einzelnen Konstrukt durch, dann wird es vielleicht klarer, was das heißt. Also wir haben hier so generelle Optionen. Jede Nachricht kriegt oder jede Regel kriegt einen eindeutigen Identifikator. Das ist deshalb wichtig, weil ich dann nämlich genau eindeutig sagen kann, die Regel war es, die zugetroffen hat. Und das wird auch entsprechend mit abgespeichert. Und es gibt dann noch eine Nachricht, die jetzt sozusagen eher für den Administrator gedacht ist, dass der eben erkennen kann, aha, um was für eine Regel handelt es sich, also um was für einen Regelverstoß letztendlich handelt es sich. Und wir können jetzt hier auch nochmal eine fein granularere Klassifizierung dieser Regeln angeben, ob es jetzt ein schwerer Verstoß war oder ob es nur irgendwie was Einfaches war. Hier unten wäre mal zum Beispiel, ja, also sozusagen hier auch wieder eine relativ sinnfreie Regel, wenn ich ein IP-Paket sehe, dann gebe ich die Meldung aus. Ich habe ein IP-Paket gesehen und das wäre jetzt so die Signatur für diese Regel. Okay. Ich kann jetzt in dem Content nach entsprechenden Mustern suchen, also ich kann mit dem Content-Begriff hier ein Pattern-Matching anstoßen, wo dann eben versucht wird, irgendwelche nicht jugendfreien Sprüche irgendwie rauszusuchen oder ähnliches. Und das Ganze kann ich auch unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung und ich kann vielleicht irgendwie sozusagen auch hier angeben, sozusagen, wie weit Snort mein Paket durchsuchen soll, weil manchmal ist es gar nicht sinnvoll, dass wir sozusagen endlos lang in diese Pakete reinschauen. Es kostet viel Rechenzeit. Die meisten Angriffe erkenne ich schon nach relativ kurzen Suchen in dem Paket. Und hier sehen wir auch mal wieder zwei Beispiele. Also wir haben jetzt hier eine Regel für den Webserver, Webverkehr. Ja, und jetzt sehe ich hier irgendwo ist hier, ich suche mal in dem Content nach 4chan. Das ist so ein böses Online-Forum. Ja. Wenn sich da jemand irgendwie damit während seiner Arbeitszeit beschäftigt, dann ist das vielleicht eine Meldung an den Systemadministrator wert. Wer weiß. Ja. Also das ist eine Regel, wo ich sage, das ist jetzt nicht unmittelbar dringend wichtig, ja, aber könnte ja vielleicht irgendwann mal von Bedeutung werden, wenn ich dann vielleicht wirklich von 4chan irgendwie meine Firmenwebseite angegriffen bekomme, dann könnte ich vorher vielleicht mal nachschauen, wer da vielleicht der Auslöser dafür gewesen sein könnte. Ja, gibt es noch andere Optionen, ich gehe da mal schnell drüber. Wir haben noch bestimmte Typen, die wir setzen können, wir können bestimmte TCP-Flex uns anschauen. Ja, also da geht eine ganze Menge. Was wir jetzt nicht gesehen haben, dass da wahnsinnig viel IPv6-Spezifisches dabei wäre. Ja? Wir sehen also sozusagen, die Regeln sind so aufgebaut, dass sie eigentlich relativ protokollagnostisch sind. Das heißt, sie sollten trotzdem funktionieren, ob ich sozusagen meinen Webserver über IPv4 erreiche oder ob ich meinen Webserver über IPv6 erreiche. Das sollte dem Snort egal sein. Ist ein prinzipiell nachvollziehbarer Ansatz, ja, dass die Entwickler sagen, okay, wir haben hier so eine riesen Regelbasis mit 20.000 Regeln, warum soll die nicht für IPv6 genauso gelten wie für IPv4? So, wie muss ich das machen, wenn ich jetzt ein Snort IPv6 fähig machen will? Hier ist mal sozusagen so ein typischer Beispielaufbau von so einem Snort-System angegeben. Also wir haben hier unseren Snort-Decoder, der sollte dann sozusagen dann das in eine Datei schreiben, sein Output. Dann gibt es noch so ein Tool, nennt sich Barnyard, was dann in die MySQL-Datenbank reinschreibt. Und wir haben jetzt hier noch sozusagen ein Webinterface für diese Datenbank, die uns anzeigt, dass da entsprechend IPv6-Pakete oder überhaupt sozusagen Alerts erzeugt wurden. Wichtig ist der Teil hier oben, dieses Snort-System. Was muss ich machen? Ich muss das entsprechend neu kompilieren. Da werden Sie nicht drum herum kommen, weil die meisten Standard-Pakete, die man so irgendwo dann gegebenenfalls irgendwie als Paket für die Distribution aus dem Netz saugen kann, die sind in der Regel nicht IPv6-fähig, also die sind nicht mit dieser Konfigurationsoption dort versehen worden. Sie müssen halt sozusagen Ihr Konfigurationsskript aufrufen und dort explizit sagen, dass IPv6-Support mit einkompiliert werden soll. Ansonsten ist das dann aber relativ unkritisch. Wenn Sie hier MySQL verwenden und wenn Sie jetzt ein 64-Bit-System haben, da gibt es noch so ein paar kleine Stolpersteine, weil auch da wichtig ist, dass die richtigen Libraries hier mit eingebunden werden. Und wenn Sie das aber gemacht haben, dann schauen Sie sich sozusagen die Ausgabe von dem Snort-System an und dann steht da irgendwo IPv6. Ja. Also mit Snort in den Version wird Ihnen angezeigt, dass Ihr Snort-System jetzt IPv6-fähig ist. Ja, Sie müssen dann noch die Snort-Konfigurationsdatei anpassen. Da gehe ich jetzt auch ganz schnell mal drüber. Also verschiedene Netzwerke setzen, verschiedene Sachen. Da können Sie aber auch jedes Mal IPv6-Adressen mit reinsetzen. Ja? Also wenn Sie solche Variablen hier setzen für Ihre Heimatnetze, also sozusagen das lokale Netz, in dem jetzt gesnifft werden soll oder wo diese Pakete hin und her geschickt werden, dort kann sozusagen als Liste sowohl das IPv4 als auch das IPv6-Netzwerk gleich in einer Variable mit angegeben werden. So. Ja, jedenfalls müssen Sie noch die Regelbasen anpassen, nämlich gucken, sozusagen, habe ich einen Windows 2008-Server, dann kompiliere ich vielleicht andere Regeln mit in meinen, oder sozusagen aktiviere ich andere Regeln in meinem Snort-System, als wenn es irgendwie ein Apache-Server ist. Aber das müssen Sie dann sozusagen, das ist auch wieder was IPv6 unabhängig ist. Was funktioniert in Snort für IPv6? Ja, ich sagte ja schon, es gibt keine speziellen Schlüsselwörter für IPv6-Header. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie IP, TCP, UDP, ICMP angebe, dann matcht das sowohl für IPv4 als auch für IPv6. Wenn ich jetzt Variablen verwenden wollte in eigenen Regeln, die ich schreibe, dann müssen Sie aufpassen, da gibt es sozusagen zwei verschiedene Nachrichtentypen, andersrum, Variablentypen. Wir müssen die neueren Variablentypen verwenden, nämlich IPvar, heißen die. Also wenn Sie jetzt IPv6-Adressen hier irgendwie in Ihre Regel mit einbauen wollen, sollten Sie diesen neueren Typ verwenden. Auch das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, und jetzt könnte ich sozusagen entsprechende versuchen, mir Nachrichten zu schreiben.
Jetzt fällt aber eigentlich auf, ja, wenn wir zum Beispiel hier mal so einen ICMP-Verkehr loggen wollten, ja, wir legen uns zwei neue Regeln an, die jetzt irgendwie ICMP einen Ping-Request irgendwie erkennen wollen, dann fällt uns schon auf, dass wir jetzt, wenn wir das Gleiche erzielen wollen, jetzt auf einen unterschiedlichen ICMP-Typ achten müssen, ja, weil eben ICMP IPv6 anders ist als IPv4. Und demzufolge brauche ich hier zwei Regeln. Kann Ihnen auch sozusagen zu Problemen führen, weil es nicht bestimmte ICMP-Typen gibt, die in beiden Protokollen vorhanden sind, aber die dort unterschiedliche Bedeutung haben. Da merkt man dann plötzlich, hier wäre jetzt sozusagen ein bisschen mehr Intelligenz im Snort-Regelwerk doch irgendwie hilfreich. Da könnte man nämlich sehr viel spezifischer unsere Regeln hier definieren. Geht momentan nicht. Ansonsten muss man sagen, eigentlich alles Snort-Präprozessoren, die man so sinnvollerweise verwenden könnte, also das HTTP-Inspection, Fragmentation und bestimmte andere Port-Scan-Erkennungen und sowas, die können eigentlich alle IPv6. Also, was heißt es? Normalerweise schalte ich es einfach ein und es funktioniert. Was funktioniert noch nicht? Ja, hauptsächlich gerade der ganze Bereich Ausgabe, also wenn Sie sagen, ich sagte ja vorhin, der übliche Pfad ist, das jetzt in irgendeine MySQL-Datenbank reinzuschreiben und sich dann mit einem entsprechenden Web-Frontend die Ereignisse anzuschauen, dann werden die momentan auch diese Ereignisse für IPv4 genauso wie für IPv6 in die gleiche Datenbank gespeichert. Sie haben jetzt aber ein Problem, dass in der Datenbank für die IP-Adressen nur ein 32-Bit-Feld vorgesehen ist. Okay, also der speichert da irgendwas rein, aber was dann da drin ankommt, das sieht irgendwie nicht mehr so richtig lustig aus. Und genauso sieht es sozusagen mit dem Webfrontend aus, das kann natürlich dann auch sozusagen nur mit den 32-Bit-Werten umgehen. Es gibt noch ein kleines Problem bei Preload, das ist sozusagen noch so eine Erweiterung, wo ich sozusagen mein Snort-System als so eine Art Sensor für wieder ein anderes Intrusion-Detection-System verwende. Da war es bisher so, ich weiß aber nicht, ob das aktuell immer noch so ist, dass wenn ich hier Preload als Konfigurationsoption mit angebe und gleichzeitig IPv6 einschalte, dann schaltet der IPv6 einfach heimlich ab. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, schauen Sie sich bitte, wenn Sie sozusagen mit diesem Version-Befehl an, ob da wirklich IPv6 jetzt in Ihrer Ausgabe erscheint oder nicht. Ja, und ansonsten sieht das dann so aus, ne? Also sozusagen, ich habe jetzt hier Ereignisse, schauen wir uns unsere Source- und Destination-Adressen an. Nicht so gut. Ja. Also wir haben jetzt durchaus hier IPv6-Ereignisse, sozusagen das sind die Regeln, die ich vorhin erstellt habe, die ich jetzt wieder mal getestet habe. Mein Webfrontend zeigt mir jetzt auch an, dass Snort da was erkannt hat, aber wenn ich jetzt genauer reinschauen will und jetzt erkennen will, von welchem System ist denn an welches System da irgendwelche Nachricht geschickt worden, kann ich es leider nicht erkennen. Gut, das ist sozusagen Stand heute, oder Stand Snort, Standardimplementierung. Und jetzt würde ich sozusagen hier kurz den Vortrag umswitchen wollen. Und ich hoffe, ich kriege das hier vernünftig hin. Und dann übergebe ich an den Martin.
Jo. Ja, auch von mir erstmal hallo. Ich bin Martin Schütte und ich habe für Snort jetzt ein IPv6-Plugin geschrieben und stelle das jetzt vor, was thematisch ja direkt daran anschließt. Gibt einen kurzen Überblick. Ausgangslage des Ganzen war, wir kriegen jetzt ein neues Netzwerkprotokoll im Internet, im globalen Netz, haben dadurch eine Reihe von Problemen. Das erinnert ein wenig an das IPv4-Netz, so, was sich so langsam etablierte an der Uni und plötzlich merkten die Leute, dass mit Millionen von Benutzern ganz andere Probleme auftauchen als mit ein paar hundert Benutzern. Es gibt viele Parallelen, genauso wie das IPv6-Netz bisher immer sehr experimentell war, wenig Nutzer hat, aber jetzt früher oder später halt doch die Masse erreicht. Neue Angriffe, neue Ideen kommen, was man damit tun kann. Probleme wurden ja jetzt auch im Vortrag vorher vielleicht schon gesagt, das Protokoll selbst ist sehr alt, vieles ist einfach mal schlecht getestet oder man hat nur eine Implementierung und hat dann halt auch immer nur mit dieser getestet und dann funktioniert es natürlich, wenn jetzt eine zweite kommt, funktionieren Dinge nicht. Das sind eigentlich so die üblichen Probleme, die man, vieles davon hat man einfach mit, oh, das ist aber sehr schwach.
Ja.
Na, vieles davon hat man einfach mit jedem Netzwerkprotokoll, dass man da irgendwie Fragmentierung ändert in Line of Service. Das ist dann auch gar nicht so spannend im Detail. Für uns interessanter sind die IPv6-spezifischen Sachen, nämlich durch diese variablen Header kriegt man da viel rein, die ganze Autokonfiguration, Multicast. Und ein Thema, was wahrscheinlich in der Zukunft noch wichtig ist, ist diese Transition, der Übergang von der einen zur anderen Version. Header-Format wurde ja hier auch schon vorgestellt, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Extension-Header sind natürlich eine Sache, dass man nicht mehr weiß, an welchem Byte im Paket jetzt welche Informationen ist. Das kann man beliebig aufblähen, aufbauen und alles, was so ein Verkehr sich anguckt, filtert, muss es natürlich verstehen, sonst funktioniert es nicht. Diese Header, die haben dann nochmal intern variable lange Listen, dadurch wird es dann noch schöner, wenn man da ein Routing-Switch, Intrusion-Detection-System und so implementiert. Führt jetzt aber auch zu weit ins Detail. Interessantes Thema ist die ganze Autokonfiguration, Neighbor Discovery. Wurde ja auch im Vortrag vorher schon vorgestellt, wenn der Router sagt, ich bin hier dein Router und der Host sagt, ja, gib mir mal diese IP und wie erreiche ich die? Dann vertrauen die Rechner sich alle gegenseitig. Wenn man da die Analogie zur IPv4-Welt ziehen kann, dann ist es halt ein ARP-Angriff. Wenn mich da jemand fragt, wer hat die IP, da gebe ich eine falsche MAC-Adresse und wenn mich jemand fragt, wer ist denn der Router, dann sage ich einfach mal ich. Und durch dieses implizite Vertrauen der Rechner im LAN kann ich da relativ viel Unsinn betreiben. Ja, und das letzte Thema, was ich angesprochen hatte, Routing Transition, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob schon vorkam, jedenfalls, wenn Geräte darauf vertrauen, dass man da in IP-Paketen auch Routing-Informationen gleich mit runterbringt, so route mir das Paket mal über die 3, 4, 5 Hops, also das nennt sich dann Source Routing, da kann ich auch beliebig so zum einen vielleicht meine Identität verbergen, über welche Netze denn das Paket wandert, zum anderen ist es ein Denial of Service Tool, da gab es in der Vergangenheit schon einige Probleme mit IPv6. Anderer Bereich ist Transition, es wird halt nicht ausbleiben, dass über die nächsten 15, vielleicht auch 20 Jahre halt beide Protokolle parallel existieren. Das heißt, ich muss als Netzwerkadministrator auch irgendwie alle meine Filterlisten für beide Protokolle pflegen. Wenn ich das in der einen ändere, sollte ich das im anderen jeweils auch tun. Denn sonst kann ich da sehr leicht drumherum routen. Wenn ich irgendwie Tunnel aufbaue, dann Tunnel ist ja auch nichts anderes, als an der Firewall vorbeizukommen. Da kann ich was drin verstecken. Und ganz lustig wird das Ganze, wenn ich automatische Tunnelprotokolle fahre. Zum Beispiel gibt es im IPv6 Adressbereiche, um IPv4-Pakete in IPv6-Pakete einzubetten und dann die Adresse zu kodieren. Das hat den Vorteil, wenn ich das in meinem Router aktiviere, dann muss ich da gar nicht mehr konfigurieren, sondern der sucht sich dann selbst den entsprechenden Hop. Das Problem ist, wenn ich dann irgendwie zwei Netzwerke habe und ich schreibe im äußeren Paket, im äußeren IPv6-Paket, schickt mir das mal an Netzwerk A und schreibe im inneren IPv4-Paket, schickt mir das mal bitte an mein Netzwerk B. Da gibt es dann einige Szenarien, wo ich Schleifen konstruieren kann. Und das ist natürlich gar nicht gut, weil ich dadurch einfach mal mein Netzwerk überlaste und voll kriege. Ja, da gibt es jetzt zu dieser Autokonfiguration, das ist eigentlich auch schon, ich sag mal, ein bekanntes Problem, da gibt es RFCs zu, das ist gut dokumentiert. Diese ganze Tunneling-Sache und Dual-Stack-Sache, die kommt erst so langsam ins Bewusstsein, weil man dann natürlich auch einen gewissen Verbreitungsgrad braucht. Während ich das Autokonfiguration auch zu Hause im Büro oder mit dem Laptop ausprobieren kann, diese Tunnelsache in der großen Skalierung, die kommt jetzt erst langsam im Netz zu tragen. Ja, eine Angriffssammlung, die für diese Autokonfiguration ist das THC-Toolkit. Wer sich da näher mit beschäftigen will, lohnt sich da mal reinzulesen. Aber genug der Einführung. Eigentlich wollte ich zum IPv6-Plugin für Snort. Und da wurde ja schon gesagt, dass diese Präprozessorschicht in IPv6 in Snort eine ganz wichtige ist. Und genau da greifen wir nämlich, haken wir uns ein. Das heißt, wenn ich diesen Snort-Aufbau habe, der so schichtenartig ist, dann sage ich an dieser Stelle, da packe ich jetzt, mein eigenes Software-Modul rein. Das ist dann als Callback. Dann sage ich Snort, wenn da jetzt ein IP-Paket oder in diesem Fall ein ICMP-V6-Paket reinkommt, dann ruft doch mal bitte meinen Präprozessor auf und der tut dann irgendwas. Konkret verfolgt er dann nämlich den Netzzustand. Das heißt, ich lese mir aus diesen ganzen Paketen, welche Rechner im Netz aktiv sind, um dann zum Beispiel Angriffe zu erkennen. Sprich, Alert bei neuen Hosts und Routeränderungen, das sind so die Basics. Das heißt, wenn ich das im Firmennetz laufen lasse, dann sagt mir Snort ein Alarm, wenn ein neuer Rechner in den Host kommt, wenn ein neuer Router kommt, wenn der Router plötzlich andere Adressen advertised, bekannt gibt als vorher, dann sind das schon mal Sachen. Und was er halt auch kann, ist, wenn plötzlich sehr viele neue Rechner reinkommen, dann könnte das nämlich ein Denial-of-Service-Angriff sein. Wenn ich das Ganze konfigurieren will als Administrator, dann muss ich da so, den Präprozessor aktivieren und dann kann er noch so ein paar Optionen bekommen. Die Optionen sind eigentlich alle optional, aber sehr sinnvoll ist es irgendwie so, das gute Netzpräfix anzugeben und die MAC-Adresse meines Routers, weil es einfach die Optionen sind, die habe ich als Admin einfach und dann kann man ja sehr leicht drauf prüfen. Für alle Hosts die MAC-Adressen anzugeben, ist zwar möglich, aber meistens so arbeitsaufwendig, dass sich das nicht lohnt. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Variablen für diesen internen Zustand, dass man da nicht selbst überlastet wird, aber da reichen eigentlich dann auch die Default-Werte. Und dann kriege ich eine Reihe von möglichen Checks. Das sind jetzt solche Alarm-Signatur-IDs. Da ist halt sehr viel, ich nutze einfach mal die Maus, sehr viel, wenn sich die Routen ändern, wenn neue Hosts reinkommen, oder aber auch, wenn irgendwie in einem Paket und widersprüchliche Informationen sind. Wenn ich so Tools wie zum Beispiel auch Scapy benutze, kann ich auch Pakete irgendwie maßschneidern. Und wenn ich dann im Paket zwei Paketlängen habe für verschiedene Dinge und die eine stimmt mit der anderen nicht überein, dann ist es mal im besten Fall ein sehr verdächtiges Paket, im schlimmsten Fall eins, was mir dann was vom Router auch nicht richtig verarbeitet wird. Und da werden einfach für zwei, drei Dinge, die uns bisher so auffielen, geprüft, ob diese Werte alle stimmen, Sinn ergeben. Und falls das nicht ist, dann wird halt ein Alarm erzeugt. Damit man da wenigstens sieht, da ist irgendwas Komisches passiert in meinem Netz. Das zweite Thema bei Snort sind diese ganzen Signaturen. Also dieser Präprozessor ist im Prinzip auf einer ganz niedrigen Ebene, das kommt in der Reihenfolge zuerst. Und wenn das durch ist, dann kommen diese Signaturen und Regeloptionen. Da funktioniert das jetzt auf technischer Ebene genauso, das ist ein Callback. Und praktisch sieht es dann so aus, dass ich hier, das ist jetzt das Ping-Beispiel von eben, da kann ich dann nicht nur einen ICMP-Typ setzen, wie es in Snort Standard ist, sondern man kann eigene Schlüsselwörter definieren. Und im Fall unseres Plugins zum Beispiel das Schlüsselwort IPv für die IP-Version. Und wenn ich das habe, dann kann ich mit dieser IP-Version zum Beispiel hier das ICMP-V4-Ping in einem V4 und einem V6-Paket abfragen. Also hier habe ich jetzt 2x2 Möglichkeiten und die kann ich hiermit so auseinanderklammern. Andere Regeloptionen sind zum Beispiel, wenn ich da so einen Routing-Header abfragen will. Eigentlich alles, was in diesem IPv6-Header drinsteht, was in IPv4 noch nicht da war, da habe ich jetzt zusätzliche Optionen darauf zuzugreifen, für den Fall, dass ich es mal brauche. Gerade für diese Link-Local-Sachen und die Denial-of-Service ist es dann auch immer sinnvoll, so Event-Filter zu machen. Das ist jetzt einfach noch eine Schicht drauf. Wenn ich jetzt von einem bestimmten Alarm ganz viele bekomme, dann kann ich die filtern und kann sagen, schreib mir mal nur einen pro Minute. Oder auch andersrum, wenn das häufiger als 5-mal pro Minute auftaucht, dann kriege ich einen zweiten Alarm. Also einfach um zu sehen, gewisse Dinge passieren einfach in gewissen Abständen, so Router-Advertisements oder so, und wenn plötzlich ganz viele kommen, dann ist es auch eine andere Situation. Dann kriege ich da einen anderen Alarm. Bisher sind so sehr grundlegende Regeloptionen implementiert, einfach um diese neuen Adressfelder abzugrasen. Für jedes neue Feld habe ich jetzt hier eine Regeloption und kann da gewisse Dinge auslesen, so Traffic Class Flow Label. Kann auch in diese Extension Header reinschauen, diese Optionen lesen, Routing Header. Und dann wird versucht, auch in das Neighbor Discovery Optionen reinzuschauen. Zum Beispiel, weil es für dieses Neighbor Discovery gibt es auch die Möglichkeit, das kryptografisch abzusichern. Und da kann ich dann schauen, benutzt das irgendjemand in meinem Netz. Wenn ich das als Admin vielleicht extra ein- oder ausgeschaltet habe, dann kann ich dann per Regel schauen, ob da irgendwie ein Rechner doch anders macht. Wirklich fertige Signaturen gibt es da jetzt nur sehr wenige, da habe ich so ein paar von bekannten Angriffen zusammengebastelt. Aber im Wesentlichen sind es alles so Bauklötze, mit denen dann jemand, der Bedarf sieht, für sein Netz zu Regeln zu schreiben, die dann benutzt werden können. Jo, dann geht es jetzt wieder mehr im Bereich Softwareentwicklung. Eine schöne Sache, wenn man das Ganze geschrieben hat, ist ja auch das Ganze zu testen. Und das ist, wie ich gesehen habe, auch irgendwie eigentlich eine nette Möglichkeit, das mit Snort zu machen, weil Snort nicht nur Pakete vom Netzwerk lesen kann, sondern auch aus Dateien. Sprich, es ist sehr einfach, wenn ich mir mit entweder Netzwerkverkehr vom Netzwerk vorher sniffe und vorbereite und dann mit Wireshark reinschaue und weiß, was drin steht, oder aber auch ganz ohne Netzwerk, wenn ich mir mit Scapy gewisse Testfälle zusammenbaue. Die sind jetzt wie 5 Pakete, die irgendwie ganz böse sind. Dann packe ich die in der Datei und dann kann ich da beliebig auf Snort drüber laufen lassen. Das heißt, ich habe irgendwie immer nur 2 Eingabekanäle für mein Snort, nämlich diese Datei mit dem Netzwerkverkehr und meine Konfiguration. Und ich habe dann immer nur als Ausgabe die Logdatei mit den Alarmen. Und das macht es sehr nett, ja, einfach zu testen und auch bei der Softwareentwicklung festzustellen, sind die Features noch drin, habe ich jetzt was kaputt gemacht. Erkennt es am Ende auch alles, was es erkennen soll. Ja, das ist das Ganze nochmal als Schaubild. Wenn ich das dann wirklich mache, bereite ich das vor, lasse es nur drauf laufen, schaue, was los ist. Ist jetzt für den Anwender nicht interessant, aber falls jemand sich berufen fühlt, sowas mitzuentwickeln, bin ich dafür, alle Fragen zu haben. Was man sich natürlich auch immer anschaut, wenn man sowas entwickelt, ist dann die Performance. Und da habe ich einfach festgestellt, da macht es wenig Unterschied zu Snort. Dadurch, dass Snort selbst schon jedes Paket, was reinkommt, dekodiert, ist Snort relativ langsam, beziehungsweise es braucht einfach immer CPU-Zeit, um jedes Paket, was reinkommt, auseinanderzunehmen. Wenn es das einmal gemacht hat, dann habe ich aber eine riesengroße Struktur im Speicher liegen und jedes Plugin, was läuft, kann einfach diese Struktur benutzen. Dadurch habe ich dann keinen Mehraufwand, wenn ich viele Plugins aktiviere. Mehraufwand kriege ich erst dann, wenn ich dann diesen Zustand verfolge und da selbst nochmal Speicher brauche. Wenn ich das halt mit anderen Plugins vergleiche, dann ist es ja eigentlich genauso schnell, so langsam wie andere Plugins. Sprich, es sollte irgendwie kein Hindernisgrund sein, das einzuschalten. Das wird dadurch nicht signifikant langsamer. Wenn ich allerdings generell Probleme habe, irgendwie wenn mein Netzwerk zu schnell ist für mein Intrusion Detection System, dann hilft es halt meistens auch nicht, 2, 3 Plugins auszuschalten, sondern dann brauche ich wirklich muss ich das auf 2 Filter verteilen oder brauche wirklich schnellere Hardware, weil dann das Snort die langsamste Komponente ist. Das ist jetzt eigentlich Wiederholung, es wird schon erwähnt, was kann Snort im aktuellen Stand, die verschiedenen Präprozessor funktionieren. Für die ersten Paketfilter funktioniert auch schon der Inline-Modus, also wo ich den Netzwerkverkehr nicht nur monitore, sondern wirklich sage, Snort schaut sich das Paket erst an und dann wird entschieden, ob das verworfen wird oder weitergeleitet. Das kombiniert gleich dieses Monitoring mit einer Firewall-Funktion. Das Logging funktioniert, wie vorher schon berichtet, so halb. Also die eigenen Logdateien für Snort haben alle IPv6-Typen und können das. Problem ist dieses Datenbankformat. Einfach, weil es schon sehr lange existiert, gibt es halt ein Datenbankformat, wo Snort so reinloggt und wo dann auch 3, 4, 5 andere Tools rauslesen, zum Beispiel dieses Base. Und wenn man das ändern will, dann müssen sich natürlich alle beteiligten Softwareprojekte absprechen und das hat bisher noch nicht funktioniert. Und zu guter Letzt kann man halt auch sagen, dass SourceFire selbst da aktiv entwickelt. Jetzt mit den letzten Snort-Releases kamen fast in jeder Version auch für den internen Decoder mehr Abfragen hinzu, mehr Sicherheitschecks für Multicast oder so, um da besser herauszufinden, welche Pakete gut sind oder welche da Probleme haben. Ja, Fazit jetzt sowohl aus meinem Projekt als auch generell für den Einsatz von Snort in IPv6-Netzwerken. Das Plugin ist für mich jetzt soweit fertig, dass ich sage, es funktioniert. Ich habe auch hier an der Uni die Möglichkeit, gab es in kleineren Netz beispielhaft zu installieren. Da läuft es jetzt seit einem Monat. Das Ganze ist eine dynamische Bibliothek, das habe ich jetzt nicht extra erwähnt, aber das war für uns ein Grund, da an dieser Plugin-Schnittstelle anzusetzen, weil ich muss dafür mein Snort nicht neu kompilieren. Ich kann halt wirklich das Snort nehmen, weil ich irgendwie eine größere Distribution habe, Enterprise, Linux, sonst was, dann will ich ja vielleicht auch deren Binaries benutzen oder so. Und da ermöglicht mich diese Plugin-Installation wirklich nur diese Bibliothek nachzuladen. Ein Testfall für das Ganze waren diese THC-Angriffe als ja, bisher ausgereiftetes und am weitesten verbreitetes Angriffstool für IPv6. Da war es halt ein Ziel, dort alle Autokonfigurationsangriffe zu erkennen. Das passiert auch. Was als Grundproblem so bleibt, ist halt einfach, dass die unterliegende Schicht des Ethernet unsicher ist. Unsicher in dem Sinne, dass ein Gerät keine eindeutige ID hat. Wenn sich da jemand als Rechner anmeldet, dann schickt er seine MAC-Adresse mit. Und wenn ich sage, der ist böse, dann sperre ich den, dann nimmt er sich einfach eine andere MAC-Adresse. Also ich kann da immer nur Angriffe erkennen, ich kann sie nicht ausschalten. Ich kann niemanden aus meinem Ethernet aussperren. Es sei denn, ich gehe auf wirklich teure Lösungen und mache dann Port-Based Authentication, wo sich dann auf Ethernet-Ebene die Leute schon authentifizieren müssen. Aber das ist in den meisten Netzen nicht praktikabel. Also selbst in Firmen kenne ich das sehr selten und hier so in Uninetzen gar nicht, weil das dann wieder Schlüsselverwaltung ist und alles. Ja, aber zum Plugin selbst hoffe ich jetzt noch so ein bisschen Praxiserfahrung zu sehen. Begrüße es auch immer, falls Leute das ausprobieren wollen. Das ist jetzt noch nicht so richtig zusammengepackt, paketiert, wie auch immer. Man muss sich das halt immer noch so in den Snort Tree entpacken und selbst kompilieren, aber wer das möchte, darf mich gerne ansprechen, ich versuche dann auch zu helfen. Und jetzt gerade in diesen Tagen versuche ich ja auch eine Projektseite online zu stellen, um das wirklich einmal überhaupt erstmal zum Download anzubieten, frei, ohne dass die Leute mir vorher eine E-Mail schicken müssen und auch so ein bisschen so ein Issue-Tracker, ein bisschen Dokumentation anzusammeln, in der Hoffnung, dass dann ja, es jemand ausprobiert, vielleicht dazu beiträgt, ein bisschen weiter dokumentiert. Auch dass es dann jedem armen Netzwerkadministratoren hilft, mit einem neuen Protokoll klarzukommen, für das sie halt nicht ausgebildet werden, was sie jetzt aber überrollt. Und irgendwie muss die ganze Netzgemeinde jetzt einfach damit klarkommen. Jo, das wäre dann auch mein Fazit.